Kreide KI Klartext, der Vobitz-Podcast rund um Schule und KI. Heute mit einer Sonderfolge mit Cynthia Weißflog.
Willkommen zur heutigen Sonderfolge von Kreide KI Klartext. Ich bin Cynthia aus dem Vobitz-Team. Eine ungewohnte Stimme. Normalerweise sitzen hier Diana und Judith. Heute habe ich die Ehre, drei wundervolle Schulen zu interviewen. Und das Ganze soll aber nicht nur darauf beruhen, dass wir uns irgendwelche schönen Konzepte angucken, sondern wir gucken ganz konkret auf die Praxis. Das heißt, was passiert im Unterricht? Wie sieht so ein Schulalltag aus? Wie läuft das Ganze im Team? Wie organisiert man sich? Und was davon ist denn vielleicht auch übertragbar für die ein oder andere Schule, die heute zuhört, für die ein oder andere Lehrkraft, die daraus Inspiration ziehen möchte? Und dafür möchten wir heute von drei der 15 besten Schulen aus dem Jahr 2025 ein wenig lernen. Ganz wichtig vorab, alle Ressourcen, die heute so genannt werden, das verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Das heißt Materialien, Schulkonzepte, alles, was dazu so zur Verfügung steht. Ich werde gleich die drei Schulen einmal vorstellen lassen. Vorab möchte ich ein, zwei Worte zum Deutschen Schulpreis überhaupt einmal verlieren. Für diejenigen, die vielleicht nicht so damit vertraut sind oder es nur gehört haben oder vielleicht sich auch schon beworben haben, für die gibt es jetzt nochmal eine kleine Auffrischung. Und zwar ist der Deutsche Schulpreis die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für herausragende Schulen und wird schon seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung vergeben. Das Ganze bedarf ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch eine Jury. Dazu gehört eine schriftliche Bewerbung, die alle Schulen, mit denen wir heute sprechen, abgegeben haben und auch natürlich Interviews mit diesen Bewerberschulen. Und es wurden eben aus 100 Bewerbungen entsprechend ausgewählt, die dann schlussendlich in 15 nominierte Schulen mündeten. Das Ganze wurde mit zweitägigen Hospitationen begleitet durch das Jury-Team. Das heißt, sie hat sich über mehrere Wochen eingehend mit diesen Schulen befasst. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass dann auch die Konzepte, die da so vorliegen, im Nachgang bereitgestellt werden von den jeweiligen Schulen. Das wird auch publiziert. Auch das werden wir natürlich zur Verfügung stellen. Wichtig ist bei diesem Wettbewerb, dass der Fokus auf der Qualität des Unterrichts liegt und einer bestmöglichen Gestaltung des Lehrens und Lernens für die Schülerinnen und Schüler. Und dafür gibt es verschiedene Qualitätsbereiche, die diese Jury bewertet. So,
ihr habt es eben schon gehört. Wir haben heute eine Sonderfolge mit meiner lieben Kollegin Cynthia Weißflog. Und zwar haben wir Schulen, die für den Deutschen Schulpreis nominiert waren oder auch gewonnen haben, eingeladen, einfach mal ein bisschen von ihrem Weg zu berichten, ihre Reise, was machen die vielleicht ein bisschen anders, was eint die Schulen aber auch und teilweise auch, ob und wie spielt KI an den Schulen eine Rolle. Also es ist wirklich eine wunderbare Folge geworden. Und ich will jetzt gar nicht so viel verraten, außer dass wir zwei Grundschulen dabei haben. Eine Grundschule aus dem Saarland, eine aus Berlin und eine Gesamtschule aus Brandenburg. Gut, dann wünsche ich euch jetzt aber ganz viel Spaß mit unserer Sonderfolge und drei wunderbaren Schulen.
Dafür möchte ich sehr gerne mit einer Grundschule starten und zwar mit der Grundschule zum Stredremitzweiler. Dafür ist die Barbara Bieler, die Schulleiterin, heute hier und dafür würde ich dich einmal bitten, deine Schule in einem Satz vorzustellen und auch dich sehr gern.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute auch teilnehmen darf und danke für die Einladung. Mein Name ist Barbara Bieler. Ich bin Schulleiterin der Grundschule zum Stried in Wemmelsweiler im Herzen des Saarlandes und wir sind eine kleine Schule, 163 Kinder derzeit und wir stehen für den Blick auf das Kind. Also wir stellen das Kind in den Mittelpunkt, nicht nur schulisch, sondern auch emotional. Das heißt, uns ist es wichtig, wie geht es den Kindern heute in unserer Lerngruppe und wie können sie bestmöglich lernen. Ich bin seit 2017 Schulleiterin an der Schule und seit 21 Jahren schon im Schuldienst und habe schnell gemerkt, dass Kinder heutzutage was anderes brauchen als dieses klassische Lernen, das wir alle ja so kennen, auch vom Studium her. Und hatte das Glück dann an der Grundschule in Wemmelsweiler mit meinem Team zusammen den Weg zu gehen, dass wir Lernen umgestaltet haben Und so sind wir gewachsen, den Weg gegangen von dem klassischen Lernen, wie es 2017 da auch noch vorlag, bis hin zu einem geöffneten Unterricht mit individuellem Arbeiten und jahrgangsgemischten Lerngruppen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir es so weit geschafft haben und es ist einfach eine totale Wertschätzung, mit euch jetzt hier sprechen zu dürfen und auch in Berlin dabei gewesen zu sein. Und wir werden nachher bestimmt noch drüber sprechen, auch kleinste Schritte bringen da schon ganz viel in die richtige Richtung.
Sehr schön. Ja, das ist auch sehr ermutigend, dass du das gleich ansprichst, dass die kleinen Schritte auch oft den Unterschied machen. Hättest du jetzt direkt was aus der Praxis, aus einem schulalltäglichen Szene bei euch, wo du sagst, das macht einen extrem großen Unterschied und beschreib gern mal, wie das aussieht bei euch, also wie man sich das dann entsprechend vorstellen kann und warum das seine Wirkung entfaltet?
Die Kinder kommen zu uns morgens schon im offenen Beginn. Also sie können entscheiden, bleiben sie noch auf dem Schulhof oder gehe ich schon rein. Das ist mittlerweile auch an vielen Schulen schon so. Sie kommen rein entspannt und können dann auch schon ihre Ziele für den Tag sich vornehmen, manchmal auch für die ganze Woche montags und beginnen dann zu lesen. Also wir haben am Anfang so ein Leseband, das ist jetzt im Saarland seit diesem Schuljahr verpflichtend. Und das ist so ein Einstieg, der ist einfach schon schön. Und danach wissen die Kinder genau, wo sie weiterarbeiten möchten, weil sie sich ihre Ziele gesetzt haben. Und das machen die dann. Und sie suchen sich auch aus, mit wem sie arbeiten, an was sie arbeiten, mit welchem Material. Und die Lehrperson ist eine Begleiterin oder ein Begleiter. Und in unserer großen Pause, die geht 45 Minuten lang, haben sie dann auch eine Zeit für Entspannung oder zum Spielen ausgedehnt. Und das ist zum Beispiel sowas, das kann man ja ganz schnell auch schon mal umändern oder ja abwandeln in der Schule.
Ja, tatsächlich sind wir häufig eher bei 30 Minuten bei der Pause. Ich glaube, 45 Minuten machen doch nochmal einen größeren Unterschied bei der Erholung. Woran merkt ihr denn, dass es so funktioniert für euch? Also für die Lernenden, aber auch für euch, fürs Team, vielleicht was ihr auch von den Eltern gespiegelt bekommt. Also wo merkt ihr, dass die Art, wie ihr das macht, wie ihr eben auch gerade das freie Lernen ermöglicht, diese Selbststrukturierung, die Kinder ja dann auch haben, dass das einen Effekt hat?
Also wir erleben ausgeglichene Kinder, entspannte Kinder, das spiegeln uns auch unsere Gäste, die hospitieren kommen. Es ist eine entspannte Lernatmosphäre in unserem Schulhaus. Wir nutzen ja auch die ganze Schule. Also wir sind eine klassische Flurschule. Wir haben einen sehr alten Schulbau aus drei verschiedenen Jahrzehnten sozusagen. Und trotzdem oder nicht trotzdem, gerade auch deswegen, weil wir alles nutzen, so wie es da ist, ist da schon so eine Entspanntheit da. Und dadurch, dass die Kinder ja sich den Lerngegenstand auch aussuchen und auch mit wem sie arbeiten, ist es einfach aufgelöst. Es ist kein Zwang da und wir sind die Begleiter und das nimmt schon mal ganz viel weg. Außerdem durch diese Jahrgangsmischung haben wir festgestellt, dass ja auch Kinder nicht gebremst werden. Ne? Sie können ja jederzeit auch weitergehen oder auch nochmal Dinge wiederholen oder vertiefen, die sie schon gemacht haben. Und es ist kein so extra Lernen, sondern es gibt ja immer jemanden in der Lerngruppe oder auch in anderen Lerngruppen. Wir sind es gerade auch am Aufdröseln, dass wir auch über die Lerngruppen hinaus arbeiten. Immer jemanden, der einfach da ist und mitlernen möchte. Und das ist einfach diese Freude am Lernen, die da spürlich durch die Flure zieht sozusagen, die ist vorhanden auf jeden Fall.
Und da würde mich auch noch interessieren, gerade weil du auch erzählt hast, dass ihr 2017 noch eher klassisch gelernt habt und sich das erst entwickelt hat. Was war denn da schwer auf der Reise oder was war das, wo ihr gemerkt habt, da seid ihr am meisten drüber gestolpert? Das war am herausforderndsten, weil ich werde an dieser Stelle immer mal bewusst nach den Schwierigkeiten fragen, weil das ja oft dann der entscheidende Lernmoment ist, auch für die Entwicklung von Schule.
Zunächst mussten wir ja mal überlegen, was möchten wir denn als Lehrpersonen für die Kinder? Also das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, war das Erste. Also diese Haltungsfrage, die ja immer wieder auch auftaucht. Und dazu braucht es ein Team, was diese Haltung auch mitträgt und den Weg auch mitgehen möchte. Da haben wir ganz viele Gespräche geführt im Team untereinander und überlegt, wer möchte den Weg mitgehen und auch wie gehen wir voran. Was ist uns als Erstes wichtig? Also wir haben diese Teamzeiten implementiert, zunächst freiwillig und haben dann aber gemerkt, dass es doch irgendwie Sinn macht, wenn wir verpflichtend da alle zusammenkommen. Also es war kein Zwang, sondern einfach eine Optimierung des Arbeitens, weil es ja auch ein Zugewinn war. Also wir haben uns ganz viel ausgetauscht, was wir immer noch jede Woche mehrfach tun. Und diese Freiräume zu schaffen. Also wir haben einen Tag dann genommen, wo wir mittags keine Verpflichtungen haben, sodass jeder auch da sein kann. Also wir haben es jetzt noch nicht so, dass wir morgens diese Teamzeit haben, aber direkt im Anschluss an den Unterricht. Und ja, also das war so das Erste. Dann war natürlich diese Step-by-Step-Öffnung. Wir haben immer auch die Eltern mitgenommen. Und der größte Faktor war dann natürlich die Umstellung zur Jahrgangsmischung. Das war vor 2 Jahren, also 2023, also fast schon 3 Jahre her jetzt. Das war natürlich der größte Stolperstein, die größte Hürde. Und hier haben wir die Eltern auch immer mitgenommen. Wir haben sie in Arbeitskreise mit involviert, Ideen gesammelt und dann alle Interessenten und auch natürlich die Eltern eingeladen zur Hospitation. Und die Kinder haben wir im Vorfeld an Stridolin-Tagen, Stridolin ist unser Schulmaskottchen, gemischt. Und einfach per Zufall am Anfang zu bestimmten Themen, zum Beispiel im Sachunterricht, bot sich das toll an, dann jahrgangsübergreifend schon gearbeitet und festgestellt, was das für eine tolle Arbeit ist und einfach so Freude macht. Und so haben es die Kinder erzählt und wir haben es dann an Elternabenden auch weitergetragen und es braucht es seine Zeit. Also muss man auch ganz ehrlich sein, immer wieder auch die Eltern nochmal informieren, aufklären und mit gutem Beispiel vorangehen und auch sagen, dass es gut wird und auch zeigen, dass es gut wird. Und jetzt haben wir jetzt jährlich Tag der offenen Tür. Da sind nochmal alle herzlich immer eingeladen und genau.
Ich finde es total schön zu hören, dass ihr euch als Team dann auch einfach entsprechend zusammengefunden habt und über dieses gemeinsame Ziel, das Wohl des Kindes in den Fokus zu rücken, da euren Weg irgendwie geebnet habt. Ich finde auch die Entscheidung, dass ihr jahrgangsgemischt unterrichtet oder dann auch lernen lasst, entsprechend wirklich einen mutigen Schritt. Jetzt würde mich mal interessieren, weil du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass das ein großer Stolperstein war. Was genau, welche Herausforderung, welche Hürde seid ihr da so begegnet im Detail und wie habt ihr das gelöst, neben der Kommunikation auch mit den Eltern und den Austauschen? Also was gab es da so für Schritte, die ihr eingeleitet habt?
Wir haben uns im Vorfeld ganz viele Schulen angeschaut, auch in Deutschland, die jahrgangsübergreifend arbeiten, haben viel gelesen, auch zusammen gelesen und uns Best Practice einfach auch wirklich in echt angesehen, haben mit den Schulleitungen vor Ort überlegt und immer wieder auch dann für uns überlegt, was möchten wir denn, wie möchten wir diese Jahrgangsmischung auch haben. Da gibt es ja die verschiedensten Modelle. Und für unsere Schule, wir im Saarland sind ja bis Klassenstufe 4 in der Grundschule, bot sich einfach diese Mischung in Gänze an, also 1 bis 4 in einer Lerngruppe dann. Dann war es natürlich so, dass meine Lehrerinnen damals nur ihre eigenen Klassenstufen natürlich hatten, beispielsweise Klassenstufe 3. Und jede musste ja ihre Kinder quasi hergeben. Also man konnte ja nur einen Teil der Kinder behalten. Das war das Erste. Also welche Kinder möchte ich behalten? Und wir mussten dann auch Kriterien festlegen, wie wir diese Kinder zusammensetzen, also diese Gruppen. Und uns war wichtig, dass die Kinder auf jeden Fall Bezugskinder haben, Bezugspersonen auch haben, haben dann nochmal mit den Eltern auch gesprochen. Manche Eltern haben dann gesagt, es ist mir wichtiger, dass die Lehrperson die Bezugsperson bleibt. Andere haben gesagt, die Peer Group ist wichtiger. Also das war wirklich individuell nochmal zu unterscheiden auch und auch ganz viel, Gespräche haben da stattgefunden. Und dann haben wir ja diese Kinder auch zusammengesetzt in diesen Lerngruppen und da musste man dann nochmal gucken, passt das jetzt wirklich? Also mit diesen aus den 4 Jahrgängen oder braucht es da doch vielleicht noch eine Veränderung? Also das war schon ein Schritt, Und natürlich war es für die Eltern auch nicht so einfach, da loszulassen. Es ist immer dieses Loslassen und das Vertrauen in das, dass es gut wird. Und wir haben gezeigt, dass es gut wird. Und es gibt einfach eine ganz andere Dynamik.
Und du hast ja schon Stridolin erwähnt. Was genau für eine Rolle spielt euer Maskottchen? Das würde mich auch mal noch interessieren.
Ja, Stridolin ist quasi ein Jahr, nachdem ich Schulleiterin an der Schule wurde, geboren worden. Es war vorher... Also der Name der Schule, Grundschule zum Stried, das ist ein Flurname. Und es gab aber schon so eine Zeichnung eines Kindes, dass es quasi ein Schulhaus war in Stiftform. Und ich habe dann überlegt, okay, wie können wir diesem irgendwie ein Leben einhauchen? Und dann hatte dieses Haus plötzlich dieser Stift Augen und Beine. Und wir haben es dann die Kinder mal entscheiden lassen, wie er weiter aussehen soll, haben das dann über die Jahre optimiert. Und das ist ein großer Halt. Also es ist die Schulversammlung oder mein Stridolin-Rat, das ist der Schülerrat, da treffe ich mich jeden Monat mit den Kindern. Alles ist auf den Stridolin gemünzt und er ist auch sozusagen das Oberhaupt der Maskottchen. denn jede Lerngruppe hat ihr eigenes Maskottchen auch noch. Also wir haben die Erdmenschen, die Schnecken, die Drachen und die Kinder identifizieren sich einfach total damit. Und wir öffnen jetzt zum Beispiel noch weiter ab dem neuen Halbjahr, dass wir auch sagen, das Lernen am Nachmittag ist bei uns nicht mehr Hausaufgabe, sondern das sind Lernzeiten. Das sind natürlich unsere Stridolin-Zeiten. Ne? Also das ist auch so, der kommt immer wieder und ja, es macht einfach Freude und den Kindern auch.
Ja, klingt auch bezaubernd, ehrlich gesagt. Hast du mir auch schon gesehen, auch das Foto gesehen, finde ich wunderschön, dass es sowas gibt, auch ein bisschen wie so eine kleine Leitfigur, dann die immer wieder auftaucht. Und du hast ja auch gerade die Schulversammlungen angesprochen, wo Schülerin auch eine Rolle spielt. Da würde mich nochmal, bevor wir gleich mal an die nächste Schule weitergeben, interessieren, was genau da passiert bei so einer Schulversammlung und was das auch vielleicht mit dem Selbstbewusstsein macht, mit der Schulkultur macht, dass es das gibt.
Also wir sehen uns insgesamt als Schulfamilie und haben damals auch bei einer Hospitation gesehen, dass die Kinder immer in so einer Aula zusammenkamen. Wir haben keine Aula, wir haben so einen kleinen Mehrzweckbereich und der war so ziemlich karg. Und da haben wir dann überlegt, okay, wir stellen uns einfach auch mal in den Flur rein. Und irgendwann gab es dann da so eine kleine Bühne. Und am Anfang habe ich noch diese Schulversammlung moderiert und schnell festgestellt, warum mache ich das eigentlich? Die Kinder können das viel besser. Anfänglich waren das die Großen, die Viertklässler natürlich, denen wir die Verantwortung da gegeben haben. Die moderierten das dann auch selbstständig und eigenständig. Mittlerweile ist es so gewachsen, dass rollierend eine Lerngruppe alle 8 Wochen dann beispielsweise dran ist. Das heißt, die Lehrerin oder der Lehrer bereitet dies mit den Kindern vor. Also das heißt, es gibt eine Liste, die Kinder gehen dann eigenständig durch die Schule und fragen, wer möchte etwas vorführen? Wer hat ein Gedicht? Hast du was auf dem Instrument zu zeigen oder vielleicht auch eine Keynote. Also es ist da ganz vielschichtig. Manche Klassen möchten auch zum Beispiel was singen oder was instrumental vorführen. Also ganz, ganz gemischt. Und dann in dieser Schulversammlung moderieren die Kinder der Lerngruppe. Das ist nicht immer nur ein Viertklässler natürlich jetzt. Das sind auch oft kleinere Menschen, die sich einfach trauen. Und ja, dann werden Regeln besprochen, die Regel der Woche, was ist uns diese Woche wichtig, wie hat das letzte Woche funktioniert, wie geht es euch überhaupt, das kommt auch natürlich drin vor. Und dann sind diese Vorstellungen und Darbietungen der Kinder im Vordergrund und das ist so genial. Also die Kinder wachsen so über sich hinaus und auch sehr oft diese Kinder, die ja am Vormittag beim Lernen vielleicht nicht so herausstechen, die trauen sich da ganz viel zu und es ist einfach, ja, es ist wirklich sehr herzlich dann zu sehen, wie die strahlen und mutig die sind und auch diese Wertschätzung von der ganzen Schule kriegen. Da sind wir ja über 200 Menschen, also wenn wir dann die ganzen Erwachsenen noch dazu nehmen und das ist einfach total genial. Und das ist auch sowas, was jede Schule auch, wenn sie möchte, relativ schnell umsetzen kann. Also das hat uns sehr beeindruckt und es ist einfach das Highlight bei uns am Wochenende freitags, eine halbe Stunde und die Kinder fordern sich das auch ein, tatsächlich.
Ja, ich glaube, das stärkt auch nochmal sehr das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man dann einmal zusammenkommt über diesen Rahmen und vor allem auch selber mitentscheiden und mitbestimmen können. Das geht ja auch sehr in Richtung ja, Mitgestaltung, Mitentscheidung, was so passiert. Das ist sehr, sehr, sehr ermutigend. Und ich würde ausgehend jetzt von von euren jüngeren Schülerinnen und Schülern einmal in die Sekundarstufe übergehen und zwar zur Grace Hopper Gesamtschule. Und da schauen wir nochmal auf einen anderen Hebel. Da geht es auch viel um Projektlernen, um digitale Gestaltung und auch eine Schule, die Räume als Lernlandschaft nutzt. Und dafür würde ich einmal das Wort übergeben an Alexander Otto als Schulleiter unter Lila Berneburg.
Ja, hallo. Mein Name ist Alexander Otto, ich bin der Schulleiter der Grace Hopper Gesamtschule und neben mir sitzt Frau Berneburg.
Ich bin Dalila Berneburg, ich unterrichte Mathematik und Englisch und bin seit 2021 an dieser Schule.
Ja, was zeichnet uns aus? Also wir sind Schule für kreatives und digitales Lernen und ich glaube aber unser unterrichtliches Handeln und unser pädagogisches Handeln ist vor allen Dingen geprägt durch unsere Namenspatronin, also die Grace Hopper. Die hat mal was ganz Tolles gesagt, frei übersetzt. Oder Frau Berneburg kann das im Original, glaube ich, viel besser. Erzählen Sie mal.
The most dangerous phrase in language, is we've always done it this way.
Genau. Also wenn wir immer alle dasselbe machen, dann ist das irgendwie fatal. Und bei uns war das auch so. Vielen Dank für die Expertise. Es ist so, dass die Schule hier erst seit 2018 existiert. Wir waren vorher eine Oberschule und hatten ein einmaliges Projekt vor der Nase und konnten uns für viele Millionen Euro unsere eigene Schule bauen und haben das genutzt, um uns gleichzeitig pädagogisch zu entwickeln. Das heißt, hier ist das Besondere, dass das Gebäude nicht gebaut wurde für eine Vision, die ein Architekt hatte oder einen Ingenieur oder sowas, sondern wir haben alle zusammen als Schulgemeinschaft ganz wesentlichen Einfluss darauf haben dürfen, wie wir uns unser pädagogisches Schlaraffenland vorstellen. Und uns trägt durch den Unterricht eine ganz klare Haltung zu einem Einvernehmen hinsichtlich einer pädagogischen Vision dessen, was wir uns als guten Unterricht vorstellen. Das ist ein produktorientierter Unterricht, der Projekte zum Ziel hat, der problemorientiert passiert und der fächerübergreifend und fächerverbindend passiert. Also ziemlich genau all das, was sonst das Staccato des Stundenplans nicht so richtig zulässt. Wir betten das noch ein in einen sehr stark fokussierten medialen Rahmen im Kontext der Digitalität und sagen, okay, das, was Schulen leider so ein bisschen abgeht, ist ja im Kompetenzgeflecht der Medienkompetenz die digitale Gestaltung. Also wir versuchen, Schülerinnen und Schüler mit allem anderen, was auch dazugehört, in einen Kontext zu versetzen, in dem sie kreativ sein können mit Medien, indem sie andere Medien kreieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns jeden Tag hier begegnet. Das macht Spaß, einfach dazu zu sehen.
Genau an der Stelle habe ich direkt mal eine Frage. Ich finde nämlich diesen Leitsatz, dass Kinder lernen sollen, mit Medien andere Medien zu kreieren, sehr großartig. Und würde gerne mal ein Beispiel hören. Also wo genau, wie sieht man das? Wo sieht man oder habt ihr ein Beispiel im Kopf, wo ihr merkt, da gestaltet man wirklich und konsumiert eben nicht nur? Was wäre so ein Beispiel dafür?
Kann man nicht mehr ran. Wir haben jetzt zur Weihnachtszeit ein kleines weihnachtliches Projekt mit Partnern in den Niederlanden durchgeführt. Und das bestand darin, dass unsere Schülerinnen und Schüler, das waren ja von unserer Seite 160 und auch von der niederländischen Seite 160, digital eben Weihnachtskarten kreiert haben. Sie haben da viel Liebe reingesteckt. Und die Tatsache, dass es in die Niederlande ging, war nochmal besonders aufregend. Und da sind ganz, ganz viele wundervolle, auch ja sehr vielfältige Karten bei rumgekommen. Jede sah anders aus. Und die haben sie sich gegenseitig zugeschickt per E-Mail. Und besonders groß war die Freude, als dann auch die Karte von der niederländischen Seite zurückkam.
Das ist tatsächlich ein wunderschönes Beispiel. Ich glaube, damit kann man es gut greifen. Mich würde jetzt nochmal der Kontext dann interessieren, wie das entsteht. Also wie man sich eure Schule dann vorstellen muss. Auch, du hast es gerade, ich fand den Begriff sehr schön, pädagogisches Schlaraffenland genannt. da würde mich mal interessieren, wie man in eurer Schule, was man in eurer Schule begegnet. Also was sieht man, wenn man da reinkommt? Wie kann man sich das vorstellen? Gerade wenn auch so viel freier Raum ist, kann ich mir vorstellen, dass einige denken, oh Gott, da braucht man ja Regeln, da braucht man Routine, da braucht man irgendwie Ordnung. Wie sieht es bei euch aus? Wie gestaltet ihr das, dass das auch tatsächlich ein Lernraum ist, in dem man sich entfalten kann?
Wenn fast 1000 Menschen jeden Tag zusammen in einem Gebäude agieren, dann braucht man natürlich auch ein paar Regeln. Aber das heißt nicht, dass man nicht frei sein darf. Und ich glaube, diese Unterscheidung zu treffen, ist nicht ganz unwesentlich. Wir können mit dem Gebäude, das wir haben, glaube ich, alles anbieten. Sie können die Tür hier zumachen und klassischen Fachunterricht machen, wenn Sie wollen. Das ist vielleicht auch in bestimmten Instruktionsphasen auch nötig, wenn die Lerngruppe das braucht. Sie können aber auch alle Türen aufmachen und finden keine Flure mehr. Das heißt, Sie gehen nicht aneinander vorbei, so wie das ja in vielen Schulen der Fall ist jeden Tag, sondern Sie sind quasi gezwungen, durch das Gebäude zu kollaborieren. Also auch die Grundlage zu finden für die viel zitierten 4Ks, die wir ja brauchen für die kommenden Generationen. Das finden Sie hier quasi in jeder Phase des Gebäudes. Sie können quasi im Foyer lernen. Wir haben ein Selbstlernzentrum. Sie können aber auch aus den Unterrichtsräumen rausgehen und dann einfach in die vorderen Hallen wandeln und begegnen hier vor allem den Kreisverkehren. Sodass sie sich immer wieder finden. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, manchmal verlaufe ich mich auch noch. Es hat so viele Vorteile, weil die was Frau Bieler auch schon ansprach, die Stimmung der Schülerinnen und Schüler so positiv davon beeinflusst wird, weil sie eben ihnen nicht in so einem engen, ja, zusammenhängenden Konstrukt irgendwie versuchen zu lernen, sondern sich auch frei in ihrem Körper bewegen können oder mit ihren Körpern bewegen können und das auch eben über auf die geistige Tätigkeit übertragen. Und das, glaube ich, führt dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler hier unglaublich stark mit der Schule identifizieren und wir von einem gemeinsamen, ja, Spirit, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch, so ein bisschen getragen werden, der uns durch auch schwierige Momente hindurch hilft.
Apropos schwierige Momente, was wäre das zum Beispiel? Also gibt es da was sofort in den Kopf kommt, wo man sagt, ja, das war so ein Moment, wo man dachte, oh je, und dann hat man es aber gemeistert aufgrund genau dieser Einstellung?
Na, ich glaube, ein wesentliches Beispiel ist dieser Bau. Also wenn Sie die Hauptverantwortung haben für über 40 Millionen Euro, dann haben Sie viele unruhige Nächte. Das, was man als Chance da sieht, ist ja gleichzeitig auch ein Stück weit Bürde. Ich war mir nicht immer sicher, ob wir das zusammen hinkriegen. Nicht, weil die Leute nicht alles reingeben, was sie können, sondern weil das eine Mammutaufgabe ist, die man vielleicht auch im Leben nur einmal macht. Ich sage auch immer, ich mache es nicht nur ein zweites Mal. Also das ist vielleicht auch eine Konsequenz daraus. Die Dinge, die aber da gut laufen, ist einfach, wenn man den Eltern, den Schülern, aber auch den Lehrkräften plastisch machen kann, dass es hier eine unglaublich große Chance gibt, dann setzt das Kräfte frei und die Prozesse, die da gelaufen sind, ob das die Erstellung des Schulprogramms war, ob das Diskussionen waren über die Ausstattung, über die Anordnung der Räume im Gebäude, wie wir die nutzen. Wir haben ja am Ende alles quasi mit den Kindern zusammen entschieden. Die sind zum Beispiel dafür verantwortlich, welche Tische wir hier haben oder welche Stühle. Weil wir einfach gesagt haben, okay, ihr müsst doch wissen, was ihr braucht. Ja? Das gilt für jeden einzelnen Fachbereich und für alle anderen auch. Ich sitze gerade mit Frau Berneburg hier in einer eigenen Makerspace, den zwei Lehrer von uns entworfen haben, an einer Podcast-Station, weil wir irgendwie wussten, okay, also die Kinder wollen sowas machen. Und das ist ein ganz tolles Format. Und warum denn nicht? Also schaffen wir ihnen die Möglichkeiten. Das ist etwas, was uns nach wie vor auch einfach stolz macht, weil ich glaube, dass so eine Entwicklung auf zwei Ebenen, sowohl hin zu einem neuen Schulgebäude als auch einer inhaltlichen pädagogischen Entfaltung, die dem vorweg gehen muss und auch parallel passieren muss, dass das nicht alle hinkriegen. Und da habe ich auch tiefen Respekt vor allen, die uns dabei geholfen haben.
Das sind nochmal schöne, wertschätzende Worte für alle, die da mitgemacht haben. Was mich nochmal interessieren würde, ist, weil ihr eben auch dieses Mitbestimmungsprinzip verfolgt, ich glaube, ihr beginnt auch später mit der Schule als viele andere, 8.30 Uhr, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Auch das war, soweit ich weiß, eine gemeinsame Entscheidung. Mich würde mal interessieren, wie, oder auch diese Tische, die gewählt wurden, wie das entschieden wird, also wie das bei euch dann abläuft, was da der Prozess ist sozusagen. Und was mich da auch interessieren würde, ob ihr der Meinung seid, dass es lediglich davon abhing, dass ihr quasi diese Möglichkeit hattet, einen komplett eigenen Bau für euch zu Design oder ob das grundsätzlich auch was ist, was andere Schulen machen könnten, ohne vielleicht auch größere Mittel zur Verfügung stehen haben, Schüler und Schülerinnen auf diese Weise einzubeziehen und ebenfalls ja, wie das gut gehen kann.
Also ich glaube, die Anfangszeiten im Unterricht sind ein gutes Beispiel. Die gesetzlichen Grundlagen sind hier für alle Schulen im Land Brandenburg gleich. Und wir wissen seit 20 oder mehr Jahren, dass uns jeder Kinderarzt, jeder Soziologe, alle, die irgendwas mit Kindern zu tun haben, erzählen, dass ein Kind um 7.15 Uhr, ob es nun in die Grundschule geht oder in eine weiterführende Schule oder um 7.30 Uhr nicht lernfähig ist. Das funktioniert nicht. Was ist also die Konsequenz daraus? Wir können das so lassen oder wir sagen, okay, wenn das so ist, wir stellen uns der Herausforderung und wir sprechen das einfach mal an und fragen alle, die an Schule beteiligt sind, also Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, was ist für Sie ein gangbarer Weg und finden einen Kompromiss. Das ist ein Urprinzip der Demokratie und wir tragen das tatsächlich in die verschiedenen Gremien, die uns zur Verfügung stehen und beteiligen so alle daran. Also wir haben damit mit der Schülerkonferenz gesprochen, wir haben mit der Elternkonferenz darüber gesprochen, wir haben mit der Lehrerkonferenz darüber gesprochen und die Schulkonferenz, die ja paritätisch besetzt ist, zu gleichen Teilen aus Lehrkräften, Schülern und Eltern, hat am Ende dann für das passende Modell entschieden. Und rausgekommen ist, dass die Kinder gerne in Kauf nehmen, länger hier zu sein am Nachmittag und dafür aber ausgeruhter hier morgens zu erscheinen. Und für die Lehrkräfte ist das nicht schlecht, weil viele von denen haben selber Kinder und kriegen die ganz gut in ihre Schulen oder in die Kitas oder was auch immer. Und den Eltern schadet es auch nicht, wenn sie wissen, dass ihre Kinder nachmittags vielleicht ein bisschen länger was Sinnvolles tun, bis sie nach Hause kommen und sind dadurch irgendwie alle entlastet. Also haben wir gesagt, okay, dann setzen wir es um.
Und die Startzeit hatten wir ja auch schon im Altbau. Und ganz spannend war eigentlich zu sehen, dass als wir dann für den Neubau über die Neugestaltung der Stundentafel gesprochen haben, ich glaube, die 8.30 Uhr Startzeit einer der wichtigsten Kriterien war, oder? Die so bleiben soll.
Total.
Spannend. Ich finde, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte auch früher etwas später anfangen wollen, anstatt um 7.30 Uhr auf der Matte stehen zu müssen. Mich würde, gerade weil ihr auch ihr verfolgt ein Prinzip oder stellt Digitalität und auch diese Mischung aus analog und digital so schön in den Fokus. Also ihr mischt das ja auch miteinander, dass sich das nicht ausschließt, nicht nur einzeln behandelt wird, sondern zusammengedacht wird. Also sprich, Dinge, die digital entwickelt wurden, dann auch eine praktische Umsetzung erfahren. Da würde mich auch nochmal so ein bisschen interessieren, wie so die Resonanz von den Eltern auch ist, also was da so zurückgespielt kommt, wie sie das wahrnehmen. Ich frage auch deshalb, weil ich fand ja schön zu lesen, dass ihr auch so inspiriert wart von Minecraft und der entsprechenden Lernumgebung. Ich selbst als Gamerin bin da sehr affin bei dem Thema und höre aber eben auch oft von Eltern, dass sie damit nicht so viel anfangen können oder nicht so das Verständnis da ist. Also meine Frage ist, ändert sich auch vielleicht die Wahrnehmung von Eltern durch diesen Umgang in eurer Schule mit Digitalität, mit gewissen Themen, die dann da auch eine Rolle spielen, weil dann eben das mehr in den alltäglichen Fokus gerückt wird und weniger eine Sache ist, die so parallel läuft. Das würde mich mal noch interessieren.
Also die Rückmeldungen sind ja da sowohl von den Schülern als auch von den Eltern sehr, sehr klar in ihrem Votum. Ich glaube, eine Schule kann das relativ einfach messen. Das eine ist, dass wir natürlich den Beteiligten zuhören. Und ich glaube, hier ist allen klar, dass der Fokus, den wir setzen, etwas ist, was die kommenden Generationen bewegen und beschäftigen wird. Dass es etwas ist, was in allen Berufs- und Studienzweigen eine Rolle spielen wird. Noch viel mehr, als wir uns das vielleicht heute vorstellen können. Und das andere ist, dass wir es an unseren Anmeldezahlen sehen. Also wenn uns die Eltern nicht vertrauen würden, dann würde sich wahrscheinlich keiner für unsere Schule entscheiden. Da wir aber zu den meist nachgefragtesten Schulen des Landes gehören, glaube ich, ist das relativ klar. Und das, was uns, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass wir uns auch neuen Herausforderungen stellen und nicht stehen bleiben. Also wenn wir an das Thema KI zum Beispiel denken im Unterricht, ich glaube, das treibt gerade alle um. Das gilt für die Universitäten, das gilt für uns Schulen. Und die Frage ist, stellt sich für alle irgendwie, ja, was machen wir nun? Wir haben immer gesagt, Verbote sind eigentlich kein pädagogisches Instrument, sondern wenn, dann muss es Gebote geben. Und wir arbeiten uns da, glaube ich, auch ganz gut hin, dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort finden, aber dass wir zusammen in den Gestaltungsprozess übergehen. Und ich glaube, da hätte Frau Bernerburg auch ein paar gute Beispiele noch, wie wir das machen, wenn das okay ist.
Ich bitte darum, würde mich sehr freuen und ich glaube, alle auch Hörerinnen und Hörer freuen sich da.
Also erstmal sind wir sehr dankbar, dass wir vor zwei Jahren, die Vorbildslizenz erwerben konnten. Denn dadurch konnten wir nicht nur selbst, sondern auch insbesondere mit den Schülerinnen und Schülern datenschutzkonform mit KI arbeiten. Und uns ist es insgesamt sehr, sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler KI nicht als ein Google-Ersatz oder einfach nur Output-Gerät verstehen, weil das ist, glaube ich, aktuell die Schwierigkeit. Sie sind so ein bisschen reingeworfen worden in diese KI-Welt. Auf einmal ist KI da. Sie sollen es auf einmal nutzen und wir beobachten eben, dass sie einfach denken, ach ja, ich tippe da meine Frage ein, ich kriege eine Antwort fertig. Aber was wir wollen, ist, dass Schülerinnen und Schüler KI-Lernprozess begleitend nutzen und eben sehen, wie es ihnen dabei helfen kann, ihre Aufgaben zu bewältigen. Ja, und da haben wir vor einem Jahr einen schulinternen Fortbildungstag gemeinsam zugestaltet. Wir hatten eine Expertin geladen und recht schnell hat dann das Kollegium irgendwie das Zepter in die Hand genommen, richtig? Auf einmal waren sie alle total, auch emotional involviert und es war, wurde sehr wichtig. Und wir haben dann selbst gemeinsam einmal überlegt als Schule, was wir hier wollen, wo wir hinwollen. Und seitdem hat sich eine KI-Steuergruppe gebildet und Stück für Stück versuchen wir eben nun hier einen Weg für uns zu finden, mithilfe von Leitfäden. Aber eben ganz wichtig ist für uns, dass wir nicht nur KI auch als Lehrer nutzen, sondern eben unsere Schülerinnen und Schüler KI nutzen lassen, sie zu kritischen, verantwortungsbewussten KI-Nutzern machen.
Und die KI-Steuergruppe hat sich was zur Aufgabe gemacht? Also was sind zuerst Ergebnisse, die sich daraus abgeleitet haben in der Praxis? Habt ihr Regelwerke, die, nach denen sich alle richten oder Grundsätze, die vielleicht für Prüfungsformate gelten? Was ist da so das Outcome?
Also grundsätzlich haben wir erstmal uns viel belesen natürlich und wir haben als sehr inspirierende und hilfreiche Quelle die Leitfäden und Kompetenzen von Joscha Falk und Manuel Flick gefunden. Und darauf beruhen jetzt auch zum Beispiel die Leitfäden, die wir kreieren, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. Und als ersten Schritt, da sind wir jetzt quasi noch im Prozess, wir wollen gewisse Basiskompetenzen in Klassenleiterstunden abdecken. Also wie man eben KI mitgestaltet, anwendet, versteht und auch reflektiert. Das sind so die vier Kompetenzen, die in den Klassenleiterstunden abgedeckt werden sollen. Aber letztendlich ist klar, dass das nicht alleine durch diese Klassenleiterstunden abgedeckt werden kann. Das muss also auch ausgeweitet werden auf die Fächer. Und zusätzlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zu Beginn einer Dienstberatung immer einen kleinen KI-Input für das Kollegium haben. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also es kann einerseits ein konkretes Anwendungsbeispiel sein, ein bestimmtes Tool sein, was man eben vorstellt. Und ganz, ganz wichtig, wir legen auch Wert darauf, dass wir hier möglichst alle Fächer inspirieren und auch konkrete schon kleine Ideen geben, wie es in den verschiedenen Fächern eingesetzt werden kann und nicht nur in den klassischen Fächern, wo man weiß, ja, da kann man KI benutzen. Es kann aber auch sein, dass wir einfach das Bewusstsein schaffen wollen für ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel im Winter hatten wir etwas zu Verbalized Sampling angeregt, einfach besprochen. Und da ist gar nicht dann viel passiert, sondern es ging einfach nur darum, dass es einem selbstbewusst ist. Und dann kann man ja auch erst dieses Bewusstsein eben an seine eigene Klasse weitergeben.
Sehr schön. Vielen Dank auch nochmal für die Ideen und Anregungen. Ich glaube, da ist auch einiges dabei, was andere Schulen für sich nochmal rausfischen können als Möglichkeiten und meiner Meinung nach auch für alle umsetzbar ist. Ich danke euch auch schon mal sehr für eure Schilderungen, für eure Erfahrungen, die ihr so gesammelt habt und würde jetzt nochmal zurückgehen in eine Grundschule und zwar an eine Grundschule in Berlin, die tatsächlich dieses Jahr den Deutschen Schulpreis gewonnen hat und würde mich jetzt sehr freuen, darüber zu erfahren, was diese Schule zu einem so besonderen Ort macht und wie hier alles ineinander greift, weil hier kann ich mir vorstellen, dass eine der gerade geschilderten Dinge nochmal auftauchen und ich sehe langsam so ein paar Ähnlichkeiten. Aber dafür möchte ich das Wort und auch die Beschreibung in einem Satz der eigenen Schule einmal an Sandra Scheffel übergeben, Schulleiterin der Maria-Leo-Grundschule.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich finde ja unsere Schule gar nicht so besonders. aber wir haben vieles in den letzten Jahren anders gemacht. Vor allen Dingen haben wir Mut bewiesen und haben gesagt, das eine oder andere, wo wir einfach merken, dass es Kindern nicht gut tut, das brechen wir auf und versuchen jegliche Grauzonen, die es im Schulgesetz und in den Grundschulverordnungen gibt, zu nutzen, um eben diese Schule für SchülerInnen, aber auch für PädagogInnen, die da drinnen arbeiten, zu einem besseren Ort zu machen. Das war tatsächlich persönlich, ich hatte nie vor, Schulleitung zu werden und bin es nun. Ursprung war einfach bei mir damals ein ganz großer Leidensdruck nach meinem Studium. Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet, habe ich aber eben gemerkt, dass das alles so gar nicht ausreichend ist und habe in einem Setting unterrichtet, wo es sehr viel Druck gab, große Disziplinschwierigkeiten und in dem sich die SchülerInnen aus meiner Sicht nicht wohlgefühlt haben, aber auch ich mich nicht wohlgefühlt habe und dieser großen Leidensdruck hat eben dazu geführt, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und gesagt habe, okay, was möchte ich ändern? Und dann habe ich im Kleinen, in meinem Klassenraum, vieles geändert, angefangen von einer anderen vorbereiteten Lernumgebung bis hin zu weg von diesem starren 45-Minuten-Rhythmus. Und die Entwicklung haben eben gezeigt, dass es ein bisschen mehr braucht, ein anderes Setting, wenn ich Schule anders verändern möchte. Und so kam es so ein bisschen von eins ins andere. Nun bin ich Schulleiterin der Maria-Leo-Grundschule, in der wir großen Wert auf Selbstständigkeit, auf Verantwortungsübernahme, auf ein ästhetisch gestaltete, vorbereitete Lernumgebung Wert legen und auf ein sehr gesundes und kreatives Lernumfeld für unsere SchülerInnen. Und worauf ich besonders viel Wert lege, ist immer zu schauen, wie kommt hier jeder Einzelne, und da meine ich auch wirklich jeden Einzelnen, nicht nur die SchülerInnen, sondern die Pädagoginnen, den Hausmeister, die Sekretärin, wie kommen hier die Menschen in Selbstwirksamkeitserfahrung, weil das ganz oft für mich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und wir waren in vielen Dingen mutig und haben viel geändert und haben angefangen über ein Level-Up-Konzept, was wir eingeführt haben, hin zu vielen Mitbestimmungsmöglichkeiten, ebenso wie es auch in den anderen beiden Schulen so ist, weil genau das ist wichtig, dass wir Kinder hören und in die Mitbestimmung bekommen, und haben ein integratives Konzept uns erarbeitet, wie das eine in das andere führt und halt Grundschule als Ganztag zu verstehen, und zu gucken, wie können wir die Kinder, die ja hier die Mehrheit ihrer Lebenszeit verbringen, und auch ich verbringe hier die Mehrheit meiner Lebenszeit mehr zu Hause. Wir können uns hier alle wohlfühlen, weil wenn wir uns wohlfühlen und an einem Ort sind, in dem wir uns gehören und gesehen fühlen, dann kann jeder Mensch über sich hinaus wachsen, und dann ist das Engagement, was man zeigt, was eben von den anderen Schulen, glaube ich, auch gerade gezeigt wird. Herr Otto sagte so schön, ein zweites Mal mache ich das nicht. Ich glaube, würde man mich nochmal fragen, ob ich die Schule so nochmal aufbauen möchte, auch wenn wir ganz erfolgreich waren und die Ergebnisse toll sind. Aber das ist mit sehr viel Engagement und Kraft passiert. Aber das hätte man nicht geklappt, wenn man nicht so viel Selbstwirksamkeit erleben hat und so viel Wohlfühlatmosphäre. Und ich finde, das ist immens wichtig, Schulen einen Ort zu schaffen, in dem wir uns wohlfühlen. Und das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt. Waren so vielen Schulen, und da bin ich reingegangen und dachte, okay, hier möchte ich eigentlich auch wieder rückwärts rausgehen. Und in welche Situation bringen wir eigentlich die Kinder, und dann sollen sie da lernen? Und ich glaube, das waren ganz viele Stellschrauben, die wir gedreht haben, aber Ausgangspunkt war eben dieses, ein Wohlfühlort zu schaffen und Menschen in die Selbstwirksamkeitserfahrungen zu bringen, damit jeder hier über sich hinauswachsen kann.
Kannst du beschreiben, wie das aussieht dann im Schulalltag? Also wie würdest du dann tatsächlich mal aus den Augen vielleicht von einem Schüler oder einer Schülerin das Schulhaus betretend diese Effekte beschreiben? Also wie kommt das zustande, dass genau diese beiden Faktoren, die du jetzt benannt hast, erfüllt sind, nämlich dieses Wohlfühlen und eben auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung?
Genau, ich würde gerne was zu der vorbereiteten Lernumgebung sagen. Wenn man hier unsere Schule betritt, die sieht nicht aus wie eine typische Schule, und der Klassenraum sieht nicht aus wie ein typischer Klassenraum, sondern wir haben ganz andere vorbereitete Lernumgebungen geschaffen. Wir haben mal irgendwann auf dem Weg, wo wir so Standards uns erarbeitet haben, wie Lernumgebungen aussehen, habe ich irgendwann mal das Maria-Leo-Parlament gefragt, was sind eure Lieblingsräume? Und warum sind das eure Lieblingsräume? Und welche Räume gefallen euch nicht so gut? Und warum ist das so? Und das war für mich ein ganz großer Lernmoment, weil ganz viele unserer kleinen SchülerInnen haben gesagt, also dieser Raum gefällt mir noch nicht so, weil der ist zu groß. Also so ein Klassenraum, der für uns ja gar nicht groß wirkt, ist aber für so ein 6-jähriges Kind anscheinend riesengroß. Und wir haben angefangen, die Räume so zu gestalten, dass in diesem Raum viele kleine Räume entstehen, wo man sich zurückziehen kann, wo man lernen kann, wo es bestimmte Funktionen gibt. Also diesen Raum, unsere Räume sind der dritte Pädagoge oder ein zusätzlicher Pädagoge, und das haben wir mit den Kindern zusammen erarbeitet. Wir haben hier eine Mensa übernommen. Wir haben mittlerweile ein sehr schönes Schulhaus, aber dieses haben wir erst 2023 bezogen. Unsere Schule gibt es ja schon seit 2018, und gestartet sind wir in dem hässlichsten Schulgebäude in Berlin, was zurzeit abgerissen wird, weil eigentlich gar nichts mehr ging. Und auch hier sind wir eingezogen und hatten Räume, wo wir gesagt haben, okay, also eine Mensa zum Beispiel, das war ein furchtbar großer, lauter Raum mit einer schwarzen Wand, mit irgendwelchen großen Lüftungsschächten. Und ich habe immer gesagt, wenn das ein Restaurant wäre, würde hier niemals ein Erwachsener reingehen, weil es ist kein Raum, in dem man sich wohlfühlt, in dem man gerne isst, in dem man sich gut orientieren kann. Und dann haben wir zum Beispiel die Mensa angefangen umzugestalten. Wir haben ganz viele Raumteiler gekauft, um erstmal kleine Nischen zu machen. Da haben wir halt überlegt, wo sitzt welche Lerngruppe, damit die sich gut orientieren können. Wir haben kleine Gruppentürchen geschafft. Weil in einem Restaurant an so eine lange Tafel setzt man sich mit 26 Menschen auch nicht, weil man kann sich gar nicht gut austauschen. Und diese Raumteiler, die haben wir versucht zu gestalten. Da stehen halt viele Pflanzen drauf. Pflanzen macht ganz viel mit einem Raum. Und wir haben diese hohe Wand versucht, irgendwie optisch abzuhängen, indem wir ein Kunstprojekt gestartet haben. Und da hängen jetzt so bunte Regenschirme runter. Das kennt man sicherlich aus dem einen oder anderen. Also wir haben jeden Raum geguckt, wie können wir den gestalten, dass er erstmal, dass man mit Freude reingeht und dass man ihn mit Funktion benutzt. Und dass er für sich eigentlich selbsterklärend ist. Und ein ganz kleines Beispiel sind wir Hausschuhschule. Ne? Jetzt, wir wechseln alle unsere dreckigen Straßenschuhe, damit eben unsere Schuhe sauber bleibt. Und wenn die Kinder in ihr Lernhaus kommen, dann ist das eigentlich wie so ein Zuhause. Und diese Wirkung ist eben da. Also das ist das eine, was wir gestaltet haben. Und das andere ist, wo ich sage, dieses Selbstwirksamkeitserleben jetzt einmal auf der Ebene der Kinder. Wenn wir merken, dass Kinder nicht gut in das Lernen kommen, warum auch immer, weil sie schwächere Lernvoraussetzungen haben oder weil sie emotional gerade sehr belastet sind, dann schauen wir eben immer nicht, was steht jetzt im Rahmenlehrplan und was ist jetzt eben dran, sondern was braucht dieses Kind, um jetzt in den nächsten Schritt zu gehen. Und ganz oft braucht ein Kind in dem Moment erstmal eine Aufgabe, welche das Kind bewältigen kann und wo es Selbstwirksamkeit erleben hat. Und zum Beispiel gibt es bei uns Kinderhausmeister. Und Kinderhausmeister sind ganz oft Kinder, die Probleme haben, in das klassische Lernen zu kommen oder die Sprachanlässe brauchen, um mit mir in einen Austausch zu kommen oder mit anderen Kindern, mit denen sie die Aufgabe machen. Und es ist nichts Schöneres für dieses Kind, in dieses Hausmeisterbuch zu gucken, zu sehen, bitte baue das kleine Regal für die Kornblumen auch und dann sich hinzusetzen, eine Gebrauchsanleitung zu lesen, können manche Erwachsene nicht. Also es passiert ja ganz viel auch auf der anderen Ebene. Und dieses Regal denn der Kornblumenklasse zu übergeben und jeden Tag in die Schule zu kommen, zu sagen, das habe ich geschaffen, ich habe dieses Regal eben zusammengebaut. Also eben auch zu gucken, welche Aufgaben können wir hier in der Schule schaffen, um die Kinder in ein Erfolgserlebnis reinzukommen und da eben auch über den Tellerrand hinauszublicken. Was kann das eben sein? Und auf der Ebene der Pädagogin ist es so auch, wir haben in unserer großen Schule, wir sind mit 450 SchülerInnen mittlerweile auch ziemlich groß, ich kann es mir mit 1000 gar nicht vorstellen, aber in dieser Schule gibt es 6 kleine Schulen, das sind überschaubare Einheiten. Das heißt, ich arbeite in diesem Lernhaus, fühle mich für die 75 SchülerInnen verantwortlich, muss mich nur mit den 11 anderen Pädagoginnen absprechen. Die Wege sind aber schnell. Wir haben ein Budget zur Verfügung und wir dieses Budget dürfen wir alleine entscheiden, ohne uns über die mit den anderen 5 Lernhäusern abzustimmen und zu gucken, wie können wir Schule im Kleinen auch für Pädagogen gestalten, dass sie sich selbst wirksam erleben und vorankommen. Ich habe so oft in Schulen gearbeitet, wo ich dachte, oh, bis ich endlich diese 5 Stücken Papier bestellt habe, ist ein halbes Jahr in Land gegangen. Und warum dauert das einfach zu lange? Also wir haben versucht, auch ganz viele bürokratische Hürden, die es eben in Schule existiert, abzubauen. Und aber wir bewegen uns ganz oft in Grauzonen und haben ganz viel Mut bewiesen und das eine oder andere anders gemacht. Und darin will ich jeden irgendwie ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil das letztendlich das dazu geführt hat, dass wir da stehen, wo wir heute stehen.
Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses Mutigsein. Ich glaube, das ist total wichtig in einem doch sehr trägen Kontext, in dem wir uns da bewegen, was Veränderungen betrifft, gerade auf politischer Ebene. Jetzt hast du gerade gesagt, es hat auf jeden Fall, zumindest habe ich das so rausgehört, grundsätzlich erstmal geholfen, mit allem, was da war, zu arbeiten und zu schauen, dass man innerhalb dieser begrenzten Räume und Möglichkeiten seine Wege findet. Aber du hast eben auch diesen wichtigen Schritt genannt, bürokratische Prozesse abzubauen. In eurem Fall, wie habt ihr das gemacht? Also was hat vielleicht dazu verholfen, dass ihr dann die Kapazität hattet, euch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen?
Weil ich kann mir vorstellen, viele Schulen sagen dann, ja, ist ja toll, jetzt haben sie ein super neues Gebäude. Vielleicht auch im Fall der Grace Hopper Schule, dass das natürlich Erleichterung bringt, wenn man eine Schule nach dem eigenen Gusto gestalten kann sozusagen. Aber ich habe bei allen von euch schon rausgehört, dass ihr es auch anders kennt und auch mit bestehenden Sachen arbeiten musstet, wie sie waren und eben nicht sofort dieses Privileg hattet. Genau, was ist da so der Weg, der vielleicht am meisten ja, vielleicht Mut erfordert, aber auch am wirksamsten ist, ohne dass man direkt die perfekten Voraussetzungen braucht?
Also ich habe ganz oft Dinge hinterfragt. Also ich habe immer hinterfragt, warum ist das so? Und dann kam ja ganz oft, naja, ist einfach so. Und dann gesagt, wo steht es, dass ich keinen Nagel in die Wand hauen darf? Wo steht es, dass ich hier keinen Vorhang aufhängen kann? Und am Ende steht das eigentlich nirgends so. Und dann haben wir den Vorhang eben aufgehangen, der notwendig war, um diesen Raum zu teilen. Und ich habe meinen Pädagoginnen und auch mir erlaubt, eben den günstigeren Vorhang bei dem einen oder anderen Discounter zu kaufen. Das muss nicht immer die große Schulfirma sein. Und ich glaube, das hat so viel einfach gemacht. Also das Geld, was wir bekommen, und das ist ja nicht mehr und nicht weniger als alle anderen staatlichen Schulen, das verteilen wir auf die Klassen und auch die Fachbereiche. Und dann kriegt jede Klasse zum Beispiel 300 Euro. Und über die dürfen sie frei verfügen. Also die müssen natürlich ordnungsgemäß abgerechnet werden. Aber keiner muss mich mehr fragen, ob er jetzt für die 300 Euro das UNO-Spiel kauft oder das Mensch ärgere dich nicht Spiel macht oder in diesen einen ganz billig Laden geht, um mal schnell das Billigpaket Buntstifte zu kaufen. Oder ob man es eben so macht. Also klar, Tabak, Alkohol, alles ist ausgenommen. Das ist völlig klar. Darüber müssen wir aber auch gar nicht sprechen. Aber alles andere ist mir egal. Und sie dürfen das selbst entscheiden in ihrem Team und auch schnell dann mal eben zu diesem Laden fahren und das holen, ohne einen Antrag bei mir zu stellen. Und ich muss den Antrag ans Schulamt weitergeben. Und dann ist ja manchmal ein halbes Jahr in Sand gegangen. Und das haben wir einfach gemacht. Und ich habe dann irgendwann nicht mehr gefragt. Und dann dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn es irgendjemand nicht passt, wird der schon eben auf mich zukommen. Und ich hatte auch die eine oder andere Anfrage vom Schulamt, die gesagt haben, das überfordert uns aber jetzt, dass wir nicht die eine 300-Euro-Rechnung von diesem einen Lehrmittelbedarfladen haben, sondern eine 2-Euro-Rechnung von da, eine 5-Euro-Rechnung von da. Und da habe ich mich 5-mal entschuldigt, habe gesagt, ja, das tut mir herzlich leid, aber am Ende kommt hier am Ende mehr raus und nirgends steht, dass ich das nicht darf, ne? Und ihn auch nochmal begründet. Und ganz oft sitzen da auch ja auch Menschen, die das dann durchaus verstehen. Aber das ist ganz, ganz viel Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch, was gerade gesagt ist, kostet viel Kraft und einen langen Atem, da irgendwie dran zu bleiben. Aber eben zu gucken, was können wir pragmatisch machen? Und wir haben auch ganz oft bei den Wünschen, die wir eben so haben, Eltern mit einbezogen. Also zum Beispiel, das ist eine ganz einfache Umsetzung. Wir haben eine Wishliste, eine online geführte Wishliste. Wann immer ein Kollege oder ich einen Wunsch habe, den ich gerade nicht erfüllen kann, weil wir kein Geld haben oder weil gerade Haushaltsstopp ist, sowas gibt's ja alles, dann schreiben wir den auf eine Wishliste. Und das ist ein Link. Und wann immer ich jetzt den Eltern eine Mail rausschicke, befindet sich in der Signatur der Link zu dieser Wishliste. Und mit einem netten Text, Wünsche erfüllen macht glücklich, gibt es immer den einen oder anderen Wunsch, der uns mal außer der Reihe durch Eltern, Großeltern oder auch Patentante oder Oma und Opa erfüllt werden. Und viele Eltern dann sagen, okay, ich kann so oft nicht helfen, aber diesen einen Wunsch erfülle ich. Und ich sehe auch, Mensch, es erfüllen uns auch Menschen Wünsche, die das finanziell nicht leicht haben. Also wir haben ein sehr bunt gemischtes Klientel und das beeindruckt mich aus tiefstem Herzen, welche Menschen alle eigentlich mithelfen wollen, Schule zu unterstützen. Man braucht manchmal aber die eine oder andere kreative Idee, um zu sagen, komm, helft uns, unterstützt uns. Und ganz viel Transparenz eben, wie es gerade auch war, Eltern mit einbeziehen, mit den Eltern sprechen. Und zum Beispiel, wenn wir Studientage machen und für die Lehrer 2 Tage sitzen und planen und aufräumen und machen, da versuche ich immer eine Dokumentation zuzumachen. Zuletzt habe ich ganz viele Bilder gemacht und habe sie in so einer kleinen Diashow zusammengesetzt, habe das als bei YouTube hochgeladen und habe den Eltern einen YouTube-Link zugeschickt und habe gesagt, schauen Sie mal, vielen Dank, Sie haben die Kinder 2 Tage zu Hause betreut und ich möchte Ihnen zeigen, die 2 Tage waren total gewinnbringend, weil schulentwicklungsmäßig ist ganz viel passiert. Schauen Sie mal, was hier passiert ist und einfach transparent zu machen. Hier, jeder Einzelne kämpft für jedes einzelne Kind und wir würden uns im Gegenzug wünschen, dann kam zum Beispiel die Idee mit der Wishliste. Jetzt haben wir so viel umgeräumt und gemacht und getan, der eine oder andere Wunsch ist. Und dann kann man ganz viel Hilfe akquirieren, aber es geht nur mit durch ganz viel Transparenz und Kommunikation und Austausch.
Vielen Dank auch nochmal an dich, Sandra. Ich habe gerade ganz wundervolle Einblicke in all eure Schulalltage bekommen und würde jetzt gern mal von euch, wo ihr euch auch alle gegenseitig zugehört habt, mal wissen, ob ihr Sachen, Dinge, Ideen, Möglichkeiten, Ansätze von den jeweils anderen Schulen seht, von denen ihr meint, ja, das würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren. Oder ob ihr euch einfach nur sehr darin widergespiegelt seht. Ich ehrlich gesagt habe schon so ein paar Grundprinzipien jetzt gesehen und würde mich mal freuen, eure Meinung so voneinander zu hören und auch gern der anderen Schule eine Frage zu stellen, sollte da eine entstanden sein. Sandra, du kannst gern beginnen.
Genau. Ich habe hier einen Zettel zu liegen parallel, wo ich mir das aufschreibe. Zwei Sachen stehen da drauf. Und zwar verfolge ich schon seit langem die Idee, so ein Maskottchen mal auch für unsere Schule zu entwickeln. Und die Rückmeldung von Barbara oder die Entwicklung dazu hat mich jetzt nochmal motiviert, diesen Gedanken nochmal aufzunehmen und das ins Team zu geben. Weil das, was Barbara beschrieben hat, dass sowas wie Maskottchen oder Namen wie Erdmännchen bei uns, wir arbeiten mit Blumennamen, aber unsere Lernhäuser haben alle Namen, Bauhaus, Museumsinsel und Kunstvilla. Das schafft doch die Identifikation mit der Schule und dementsprechend auch wieder so viel, ich übernehme Verantwortung mit für meine Schule. Deswegen würde ich das gerne mal wieder aufnehmen und vielleicht rufe ich dich mal an, Barbara, und frage, wie ihr da vorgegangen seid und wer das wo entwickelt hat, um von eurem Wissen dazu profitieren. Und das andere, was ich mir mitgenommen habe, ist Phobits. Wir haben jetzt auch einen Schul-Account. Und ich weiß, dass ganz viele meiner Kollegen damit arbeiten und ich will im nächsten Schritt dazu mal einen Austausch anregen und gucken, wie wir damit mit diesen digitalen Tools, die es eben gibt und die für mich ein Riesensegen sind in der Entwicklung, wie wir das weiter nutzen können, um unseren Alltag hier wiederum ein bisschen besser zu machen und zu entlasten. Also vielen Dank für nochmal diesen kleinen Input.
Barbara, magst du kurz trotzdem einmal?
Ja, sehr gerne. Sandra, ja, ruf mich an, das können wir gerne machen, das ist schön. Und ich habe mir da auch aufgeschrieben, dass mit dieser Wishlist, das finde ich eine ganz großartige Idee, da einfach nochmal diese Nettigkeit auch an die Eltern nochmal zu geben oder andere, die unterstützend dazu beitragen wollen, dass die Kinder einfach einen Ort der Lebensfreude haben können, statt so alte Lernbunker, wie sie einfach noch auch in Deutschland vorhanden sind. Und ich glaube, da braucht es einfach auch diese Unterstützung, weil wie du auch gesagt hast, ihr habt nicht mehr Geld, wir haben nicht mehr Geld und irgendwie ist es ja für unsere Kinder und wir wollen allen nur das Beste für sie. Also das werde ich mal machen. Sehr interessant. Ich muss mich da auch mal dann rein arbeiten, wie das funktioniert und auch, was du sagst, diese Abbaumechanismen dieser ewigen Bürokratie. Also wir haben es auch schon sehr runtergeschraubt und auch wir teilen das, dass die Lerngruppen ihren kleinen Betrag haben zum Ausgeben. Aber was wir noch nicht haben wie ihr, dass sie die Rechnungen einfach so einreichen können, das ist es noch nicht. Also da werde ich mir das nochmal auf die Fahne schreiben, einfach nochmal mehr sprechen mit den Behörden, wie du es auch schon gesagt hast. Also da einfach nochmal stetig nachhorchen, nachfragen. Und mit Phobits haben wir jetzt auch eine Lizenz bekommen. Da arbeiten wir uns gerade noch rein. Und das wird auf jeden Fall auch ein Fokus werden. Wir haben jetzt im Saarland auch den Telly, das ist ein Chatbot. Und da geht es jetzt sukzessive auch in die richtige Richtung mit KI. Und ich denke, mit Phobits sind wir da total gut aufgestellt.
Würde mich an der Stelle auch noch mal kurz interessieren, wir haben es ja gerade von der Grace Hopper Schule gehört, wie da der Umgang mit KI vonstatten gegangen ist, auch noch immer läuft. Das ist ja auch ein Prozess, es verändert sich auch immer rasend schnell super viel. Da muss man ja immer irgendwie halbwegs up-to-date bleiben im besten Fall. Wie wichtig ist das Thema bei euch in der Grundschule gerade? Also wie geht ihr damit um? Welche Relevanz hat das schon? Ist das schon irgendwie platziert? Gibt es da schon Prozesse? Wir haben gerade von der KI-Steuergruppe gehört. Wie ist das bei euch aktuell?
Also ich bin in einem Expertennetzwerk auch beteiligt in der saarländischen Bildungslandschaft und alle Schulformen machen sich da jetzt quasi so richtig auf den Weg. Und wir haben mit Telly halt einen kleinen Raum, datenschutzkonform, wie das so sein muss, um die Kinder da heranzuführen. Das heißt, wie eben schon auch gesagt wurde von der Grace Hopper Schule, dass wir die Kinder dazu befähigen, einen Lernbegleiter zum Beispiel auch in der KI zu haben. Also das ist alles möglich und da gibt es ganz tolle Sachen, die wir da mit den Kindern auch machen können. Und ich bin absolute Gegnerin, dass wir das aus der Grundschule ausschließen oder entfernen. Im Gegenteil, es muss auf jeden Fall sichtbar sein und das auch schon ab Klassenstufe 1. Also wir haben ja durch die Jahrgangsmischung eh schon die Kinder alle zusammen. Die kriegen ja auch mit, was die Großen machen. Und wir sind jetzt auch eine Schule, die informatische Grundbildung als Modellschule hat. Und die Kinder arbeiten ganz viel bei uns digital, ob sie jetzt mit einem Tablet arbeiten oder die Keynotes präsentieren. Also das ist ja alles Bestandteil. Und ich meine, Kinder nutzen ja auch täglich KI im häuslichen Umfeld auch, ohne dass sie es wissen. Und da ist es einfach wichtig, auch die Gefahren und Risiken ja mit anzusprechen, aber auch die riesengroßen Vorteile. Und jetzt gerade mit Kindern, die Förderbedarfe haben oder auch Förderbedarf haben, ist doch einfach unglaublich spannend und wichtig, dass wir das da einbauen.
Und tatsächlich eben auch schon was, was in Grundschule durchaus eine Platzierung finden kann, wenn vielleicht auch noch in einer ganz anderen oder rudimentäreren Form als dann bei den älteren Jahrgängen. Sandra, habt ihr da schon irgendwas, ein gewisses Formwerk, wie ihr da vorgeht oder gibt es da erste Ansätze oder Umsetzungsweisen?
Also bei uns die Makros, also unsere Jahrgangsgemischten Klassen 4 bis 6, da hat jedes Kind arbeitet mit einem Tablet und dadurch sind wir natürlich digital unterwegs. Wir haben auch digitale Lernwege und unsere SchülerInnen kriegen über Methodenschulung, aber eigentlich jeden Tag von uns Angebote, um ihre digitale Kompetenzen auszubauen. Also hin von über Umfragen mit Mentimeter oder auch Präsentationserstellung, Podcastaufnahmen. Und hier gibt es immer wieder natürlich auch die Auseinandersetzung mit der KI. Wir spielen mit der KI, wir fangen an, dass die Kinder Ergebnisse sich Rückmeldung geben lassen. Ne? Also frag doch mal die KI, wie sie deinen Text finden und versuchen da über Gefahren, Schanden und Nutzung mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Aber wie immer würde ich behaupten, hängt die Bildung da hinterher. Also während ich mir meinen Arbeitsplatz ohne die KI gar nicht mehr vorstellen kann, also so viel arbeite ich, sind wir da natürlich in den Schulen. Zumindest in Berlin ist das so, das dauert einfach viel zu lange, um da eine gute Grundlage zu haben. Ich wäre eigentlich schon weiter. Wir sind total offen, wir sehen die Chancen und wollen mit unseren SchülerInnen darin arbeiten und versuchen uns da selbst aber jetzt gerade durch diesen Dschungel. Und du hast es selbst gesagt, wenn man sich denn was erarbeitet hat, dann ist das ja mittlerweile schon wieder veraltet. Die Entwicklung ist so schnelllebig. Also da würde ich mir eigentlich auch grundsätzlich von oben viel mehr Unterstützung bitten und so wünschen. Also so ist es, jetzt fängt jede Schule wieder an, sich irgendwie was zu erarbeiten, sei es über Probitz-Tools oder woanders. Ne? Also ich glaube, wir könnten eigentlich schon viel weiter sein und auch zum Beispiel letztens haben wir darüber diskutiert, Klassenarbeiten. Werden wir Klassenarbeiten bald selbst noch kontrollieren? Also das ist ja eine Aufgabe, wo ich denke, das wäre ja schön, wenn die LehrerInnen, wenn das jemand ihnen abnimmt, zumindest die erste Vorkontrolle, klar muss man immer einen Blick reinwerfen, um zu wissen, wo steht das Kind. Aber so, und da geht, glaube ich, noch so viel mehr, als wir eigentlich wissen, wo wir auch gerade Zeit haben, uns reinzuarbeiten. Und da, also im ersten Schritt würde ich mir da viel mehr Ressourcen wünschen, damit wir uns erstmal selbst fortbilden und zu gucken, was geht da.
Ja, ich glaube, gerade so eine zentrale Führung irgendwie oder zumindest ein zentrales Regelwerk, wonach sich alle richten, wäre von Vorteil. So ist es ja aktuell dass jedes Bundesland so seine eigene Leitfaden veröffentlicht und dann auch wieder sehr engagierte Lehrkräfte Leitfäden veröffentlichen, die grundsätzlich näher an der Praxis sind. Ich habe vorhin die Leitfäden von Manuel Flick und von Joscha Falk erwähnt, die werde ich übrigens auch nochmal in den Shownotes verlinken, die dann natürlich weit näher an der Schulpraxis dran sind, als das, was dann oftmals noch auf Bundeslandebene vorgegeben wird. Aber ja, da fehlt definitiv noch diese zentrale Weg, umso schöner ist aber trotzdem, wenn sich die Schulen alle schon auf den Weg machen bei einem Thema, das so dringlichst brennt und wo so viel passiert und dass da jede Schule dann aktuell ihren individuellen Weg finden muss, ist leider die Erschwernis und es wäre schöner, wenn es zentraler zusammenlaufen würde. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz so ein kleines bisschen zusammenfassen, was ich jetzt so gehört habe und wo ich auch sehe, da sind definitiv Überschneidungen bei allen Schulen da. Und zwar, ich habe bei allen das Gefühl, dass bei euch ganz klar immer die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. Und zwar deren Wohlbefinden und deren Art und Wunsch und auch Bedürfnis zu lernen. und wie man darauf am besten einzahlen kann. Über die Raumnutzung als dritter Pädagoge, wie es genannt wurde, dann aber eben auch über die Entscheidungsfähigkeit, die jedem gegeben wird, die Selbstwirksamkeit, die jeder erfährt durch Mitbestimmung und die entstehende Freiheit durch Strukturen. Also keine Schule hat meiner Meinung nach da absolutes Chaos vorherrschen, sondern bei jeder Schule herrschen entsprechend Regeln und Vorgaben, die es überhaupt ermöglichen, gerade bei so einer großen Schule wie bei euch in der Gracehopper Gesamtschule, wo viele Schülerinnen und Schüler unter einem Dach sind. Da passiert nichts, ohne dass es eine gewisse Rahmung gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei allen eine große Relevanz ist, wie mit den Eltern zusammengearbeitet wird und wie da transparent kommuniziert und miteinander gearbeitet wird. Das scheinen mir bei allen so sehr zentrale Dinge zu sein, die überall zusammenfließen, mal davon abgesehen, dass ich auch sehr, sehr viel Engagement sehe und vor allem eben auch diesen Wunsch, es anders zu machen, weil es eben einfach sich nicht richtig anfühlt, wie Schule bis dato lief. Ich glaube, dass trotzdem jetzt viele Schulen zuhören, die sagen, ja, das klingt alles super, aber wir haben ja trotzdem keine Zeit und der Alltag ist so voll, es ist kein Geld da und es erdrückt uns alle und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen. Was wären so ein, zwei erste Schritte, die jeder von euch Schulen mit auf den Weg geben würde, dass man, ohne dass man vielleicht auch warten muss auf diese zusätzlichen Ressourcen, sondern die man direkt umsetzen kann, wo man vielleicht auch um eine Umsetzung kommt und diesen Prozess anschieben kann. Denn das, was ich auch rausgehört habe, ist, gut Ding will Weile haben und nicht alles passiert von heute auf morgen, sondern man braucht Geduld mit sich, mit den Kollegen und Kolleginnen, mit den Lernenden natürlich auch. Und deswegen würde mich von allen so ein, zwei Tipps und Anregungen interessieren, wo ihr sagt, damit könntet ihr loslegen und damit könnte ein Prozess angeschoben werden, der aktuell unmöglich zu bewältigen scheint. Barbara, magst du vielleicht beginnen?
Ich denke, es ist ein leichter Schritt, sich mal über die Rhythmisierung Gedanken zu machen. Viele Grundschulen in unserer Nähe arbeiten noch ganz schematisch nach dem 45-Minuten-Rhythmus. Ich denke, das ist so ein erster Step, um einfach diese Zeitstruktur aufzubrechen. Denn wir brauchen keine starren, minütlichen Vorgaben, sondern einen Raum, wo es einfach Entfaltungsmöglichkeiten auch gibt. Und wenn wir dann über Raum sprechen, meine ich auch den örtlichen Raum. Also ich habe schon gesagt, wir sind ja noch eine klassische Flurschule im eigentlichen Sinne, aber wir haben es aufgebrochen. Wir haben geguckt, warum sollen unsere Kinder nicht in der ganzen Schule arbeiten können? Und da ist es nochmal so ein Loslassen. Das liegt dann nochmal auch an der Haltung der Lehrperson. Kann ich den Kindern die Verantwortung geben, unbeaufsichtigt in Anführungszeichen, um die Ecke rum auf der Treppe zu arbeiten? Ja, warum denn nicht? Oder was hält euch davon ab? Einfach da mal drüber nachzudenken und was es auch den Kindern dann letztlich bringt. Also wir erleben das tagtäglich, dass das der richtige Schritt ist und da sehe ich auch diese Einwände nicht. Also dieses, wir können das nicht machen, wir sind eine Frühschule, wir haben unsere Räume und fertig. Also es gibt überall die Möglichkeiten, wir haben das auch nicht, aber wir haben sie uns geschaffen ohne weitere Ressourcen. Wir haben es einfach gemacht und das würden wir jederzeit wieder so tun.
Danke, Barbara. Ich finde den Satz auch schön, ihr habt es euch geschaffen. Also ihr habt euch quasi dann einfach das genommen, was es in dem Moment brauchte. Dann würde ich nochmal das Wort an die Gracehopper Gesamtschule geben.
Und wenn man sich schon zur Rhythmisierung Gedanken macht, wie eben Barbara meinte, dann kann man auch gleich sich nochmal die Startzeit vornehmen und einmal gemeinsam schauen, was würde für uns gut passen, was tut unseren Schülern gut.
Und mein Hinweis wäre vielleicht, an der eigenen Diskussionskultur zu arbeiten. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und mir immer erstmal erzählen, was nicht geht und was man nicht kann. Ich habe ein großes Problem, auf dieser Grundlage irgendwas zu diskutieren. Ich fände es schön, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu erzählen, was ginge und was wir uns vorstellen können. Und das wünsche ich eigentlich jeder Schule.
Das ist wunderschön gesagt und ich habe auch das Gefühl, dass das in eurer Schulpraxis gefunden habt, nämlich dieses, was du auch erwähnt hast, ne, problemorientiert, dass in Lösungen gefunden werden wollen auf Basis von bestehenden Problemen. Das ist tatsächlich darin übergeschwappt und auch schön, dass das dann auch für die gesamte Schulkultur gilt. Sandra, bei dir würde mich nochmal interessieren, wo du sagst, damit könnte man loslegen.
Genau, das beide, was sie gesagt haben und es klang so durch, ist immer den Austausch des Teams zu fördern. Also Schulentwicklung entsteht nicht am Schreibtisch von der Schulleitung, sondern ist ein schulgesamtweites, riesengroßes Mammutprojekt. Und man braucht da eigentlich fast alle im Team. Und ich erlebe immer wieder auch diesen Blick, was alles nicht geht oder welche Ressourcen wir nicht haben oder eben auch Ängste. Also das, was Barbara gerade so gesagt hat, ja, dann kann ich ja die Aufsichter gar nicht übernehmen, wenn die da im Flur arbeiten. Und das ist leichter gesagt als getan, habe ich in den letzten Jahren mitzubekommen, zu sagen, naja, da passiert doch nichts. Wenn jemand Angst hat, hat er Angst und dann müssen wir darüber reden und müssen wir irgendwie zusammenkommen. Und deswegen ist so meine erste Sache, die ich empfehlen würde, zu schauen, wo und wann kommen wir kontinuierlich über Schulentwicklungsprozesse ins Gespräch. Und das ist, was wir geschaffen haben. Bei uns gibt es jede Woche insgesamt 4 Austauschformate von ungefähr einer Woche. Einmal in den Lernhäusern, im Team EFÖB, im Team LehrerInnen und in der kollektiven Schulleitung, weil das braucht viel Austausch und viel Sprechen über Ängste und Sorgen. Wenn man 4-mal im Jahr zur Gesamtkonferenz ins Gespräch kommt, das ist keine Schulentwicklung. Das versackert alles und da muss man viel Zeit geben. Und diese Teamstrukturen muss man auch immer wieder evaluieren. Und das war so ein Punkt, den ich gerne mitgeben würde. Ich habe an irgendeinem Punkt habe ich mal eine Umfrage erstellt zu Teamstrukturen. Und das Ergebnis dieser Umfrage habe ich in einer Gesamtkonferenz vorgestellt und habe gezeigt, was läuft gut und was habt ihr zurückgemeldet, läuft nicht gut. Und da wurde all das genannt, was ich als Schulleitung auch gesehen habe. Wir sind noch nicht nachhaltig genug, weil Protokolle nicht geschrieben werden oder nicht gut geschrieben werden und nicht nachhaltig sind. Wir kommen nie gemeinsam ins Gespräch, ist nicht kontrolliert. Es wurde eigentlich alles genannt, was ich selbst sehe. Und dann haben wir eine Gesamtkonferenz Gruppenarbeit gemacht. Und die Kollegen haben Ideen entwickelt, wie könnte das gelöst werden. Und da wurden Lösungen entwickelt, die hätte ich mich als Schulleitung niemals getraut zu wagen. Wie zum Beispiel, alle müssen jetzt ein Protokoll schreiben und alle müssen jeweils das Protokoll lesen. Hätte ich das als Schulleitung gesagt, da hätte ich Widerstände en masse erlebt. Aber da das aus dem Team kam und sie ja auch aus der Rückmeldung gesehen haben, wir sind damit alle nicht zufrieden, wurde das als festgelegt. Und es ist zum Beispiel entstanden, dass montags bei uns die Schule erst um 9 beginnt, weil wir jeden Montag um 8 Uhr mit gemeinsamen Teamsitzungen beginnen. Und das war etwas, was in unserer Schule ein Gamechanger war. Wir starten um 8 Uhr alle, und da rede ich von allen. Das sind LehrerInnen, das sind ErzieherInnen, das sind SchulhelferInnen, das ist der FSJ, war alle gemeinsam mit einer Teamsitzung in den Lernhäusern, also wo auch mal gefrühstückt wird, um auch da für eine Wohlfühlatmosphäre zu sorgen, aber eben auch ganz hier zu sprechen. Und wir starten gemeinsam in diese Woche mit dem Blick auf unsere Schulentwicklung und dann um 9 Uhr kommen erst die Kinder. Und das ist aber aus so einer Umfrage entstanden, um dann zu gucken, wie können wir uns Zeit schaffen. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde, mal zu fragen, gemeinsam zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und Ideen zu entwickeln. Und eine Idee könnte zum Beispiel diese sein, am Montag erst um 9 Uhr gemeinsam mit der Schule, mit den Kindern zu beginnen, damit man um 8 Uhr mit einer gemeinsamen Teamsitzung starten kann. Hat sehr viel bei uns gebracht.
Ich danke euch unfassbar sehr für das Teilen eurer Erfahrungen und eures Wissens und all der Anregungen, die ihr jetzt auch gegeben habt. Und ich sehe da ehrlicherweise sehr viel Möglichkeit, wie jeder beginnen kann, sein eigenes pädagogisches Schlaraffenland zu formen. Ich fand diesen Ausdruck sehr passig. Und ich sehe vor allem eure Offenheit gegenüber Lösungen, die da liegen und man nur den Weg finden muss, sie schlussendlich umzusetzen. Und viel natürlich über die Kommunikation geht, sowohl im Kollegium als auch mit Eltern, als auch natürlich mit den Schülerinnen und Schülern, die man dann in die Prozesse mit einbezieht. Und da scheint es mir ganz egal zu sein, wie alt die Schülerinnen und Schüler sind, sondern da geht es schlussendlich nur darum, dass sie als Menschen gesehen werden, als Menschen, die wir begleiten beim Wachsen, beim Lernen, und sehe dabei euch jeweils viele, viele Verbindungen und die Möglichkeit und Offenheit dem gegenüber, dass es da einen Weg gibt, egal bei welchem Stand die Schule gerade ist. Und ich hoffe, dass über eure Erzählungen, eure Schilderungen auch klar geworden ist, dass ihr genauso mit den Herausforderungen zu kämpfen habt wie andere Schulen, sprich bürokratische Prozesse, sprich ja den Mangel an Möglichkeiten, der bisweilen besteht aufgrund der Infrastrukturen, wenn das Schulgebäude eben nicht so ist wie gewünscht oder wenn gewisse Sachen nicht zur Verfügung stehen. weil man ja auch sieht, man kann auch sich mit den Themen wie KI und Digitalität außerhalb gewisser Dinge schon mal beschäftigen und den Weg angehen und betreten. Und wir aber natürlich, und das ist auch ein Fakt, auf mittelfristige Sicht die Unterstützung brauchen von höherer Instanz, die dann auch die Ressourcen zur Verfügung stellt, die Mittel, dass zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler sich damit in einer Art und Weise auseinandersetzen können, dass da Kompetenzen entstehen für die Zukunft. Ich sehe bei euch aber einen wunderschönen Grundstein gelegt und ich korrigiere mich ein wenig zu Beginn. Du hast mich dazu jetzt inspiriert, Sandra. Was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich, dass es drei besondere Schulen sind. Es sind drei Schulen und die haben für sich einen Weg gefunden, mit den bestehenden Bedingungen anders zu arbeiten und eine Entwicklung durchzumachen und sich immer noch auf diesem Weg befinden, ganz offensichtlich. Und ich hoffe, dass andere Schulen sich nicht abgeschreckt fühlen von all diesen Innovationen, die bei euch herrschen, sondern eher ermutigt fühlen und sehen, dass es bei ihnen auch möglich wäre, wenn dafür eine dieser Dinge, die ihr jetzt auch angeregt habt, umgesetzt werden. Wir hatten das Thema Rhythmisierung, dass man weg von einem 45-Minuten-Rhythmus kommt, dass es Räume gibt, in denen man sich entfalten kann und man die gestaltet eben auch auf eine Weise, wie es eben gerade nur möglich ist in diesem schulischen Raum, dass man Startzeiten überdenkt, wann Lernen beginnt, dass man Diskussionskultur überdenkt und das Austausch, den Austausch im Kollegium entsprechend fördert und genau feste Daten, Termine hat, in denen das passiert und das nicht einfach in einen losen Prozess übergeht und man mutig ist. Beherzt zugreift, vielleicht eher die pragmatischen Lösungen findet und sich nicht an dem hundertprozentigen Korrekten orientiert. Habe ich das so richtig alles einmal zusammengefasst? Ich sehe Daumen nicken. Sehr schön. Ich danke euch jetzt schon mal ganz, ganz, ganz sehr für euren Input. Ich danke euch, dass ihr da wart als Gäste und dass ihr das auch zugehört wurde von denen, die heute hier dabei waren und von denen ich hoffe, dass sie sich einiges mitnehmen. Wie zu Beginn erwähnt, alle Links und Materialien, die ich so bereitstellen kann, werde ich in den Shownotes verlinken. Und wir würden auf jeden Fall uns sehr freuen, wenn ihr die Folge auch weitergeben wollt, wenn ihr vielleicht Inspiration gesammelt habt, die ihr nochmal nachhören lassen möchtet von Kolleginnen, Kollegen, von eurer Schulleitung vielleicht. Und ja, mit denen ihr in eine eigene Schulentwicklung starten könnt oder euch nochmal was mitnehmen könnt. Und ich bin sehr dankbar, dass es Schulen wie euch gibt, die da die ersten Schritte gemacht haben und gehen konnten und verstehe durchaus, dass ihr unter diesen 15 Nominierten wart und auch hier ein erster Platz errungen wurde, weil ich darin die Schulen der Zukunft sehe und dem, wie wir uns, glaube ich, alle wünschen, Schule sein soll, damit unsere Lernenden eine Zukunft erleben, die vielleicht so ein bisschen Veränderung auch möglich macht. Und ich glaube, die brauchen wir ganz dringend. Okay, dann bedanke ich mich und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, auch alle, die jetzt losgehört haben und jetzt vielleicht starten wollen mit Veränderung. Und bis zur nächsten Folge bei Kreide KI Klartext.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.